Hallo, mein Name ist Tommy Krappweis. Ich habe zusammen mit Christian von Aster die Hörspielserie Kohlrabenschwarz geschrieben und die haben wir jetzt für Paramount Plus auch noch als Serie verfilmt. Die erste Staffel ist, ich sag mal, relativ problemlos innerhalb eines Paramount Probe-Abos bingebar, zwinker, zwinker. Und dann gibt's da ja auch noch 80 Millionen Folgen Star Trek und viele andere schöne Sachen. Wir bleiben jetzt aber auf der Erde, weil dank einer täglich wachsenden Freundschaft zwischen dem Elbenwald-Team und mir bekommst du, ja du, jetzt eine exklusive Kohlrabenschwarz-Kurzgeschichte vorgelesen. Die spielt unmittelbar nach dem Serienfinale von unserer Staffel 1. Aber ich denke, ehrlich gesagt, die paar Spoiler, die sind jetzt schon verschmerzbar. Diese Kurzgeschichte gibt es sonst nirgends. Die gibt es wirklich tatsächlich nur vom Elbenwald für dich in dieser Mail. Und ich lese sie nicht vor, sondern tada, der Originalerzähler aus der Hörspielversion. Götz Otto. Viel Spaß.
Blut und gerne. Eine Kohlrabenschwarz-Kurzgeschichte von Tommy Krappweis und Christian von Aster. Es war bereits später Abend und Stefan Schwab saß im Garten seines langjährigen Freundes Thomas Falbner, wobei Garten vielleicht das falsche Wort war. Die Bezeichnung eingezäuntes Unkraut passte deutlich besser auf dieses sich selbst überlassene Fleckchen Natur hinter Falbners Bungalow. Immerhin hatte dieser genug Unkraut platt getrampelt, um Platz zu schaffen für seinen imposanten Grill und zwei uralte Campingstühle. So starrten zwei Männer in ihren besten 40ern seit über einer Stunde auf Glut und Grillgut und nippten dabei an ihren Bierflaschen. Schwab stand auf und warf einen genaueren Blick auf das Steak. »Ich stelle fest«, sagte er dann mit einem feierlichen Timbre in der Stimme, »das Fleisch auf einem Firemaster Rocket 3000 genauso verbrennt wie auf einem Zeltplatz Klappgrill.« Falbner seufzte tief, stand auf und gesellte sich neben Schwab. Dann seufzte er noch einmal. In die Stille hinein begann der Nachbarshund zu bellen und auf eine seltsame Art machte das die Stille noch stiller. Schließlich seufzte Falbner ein drittes Mal, griff zur Grillzange und legte die beiden angeschwärzten Steaks auf einen Teller. »Der Hund von drüben freut sich«, sagte er, trat an den halbhohen Zaun, bog das Unkraut zur Seite und kippte das Grillgut in den Nachbarsgarten. »Wenigstens müssen wir jetzt nicht andauernd nach den Steaks schauen.« »Stimmt«, nickte Schwab und streckte die Beine aus. »Dann kommen wir jetzt zum entspannten Teil des Weiter kam er nicht. Denn da übertönte ihn der Klingelton seines Smartphones. Schwab zog eine Grimasse und fischte das Handy aus der Innentasche seiner Jacke. Als sein Blick auf den Namen des Anrufers fiel, verdunkelte sich die Miene so schlagartig, dass Falbner es sogar bemerkte, obwohl er gerade in die andere Richtung schaute. »Schwab«, tönte es da auch schon lauter aus dem kleinen Lautsprecher, als man es selbigem zugetraut hätte. »Warum lassen Sie mich so lange warten zum Teufel und seinem Buckel nochmal?« Falbner zog die Augenbrauen hoch, denn auch er wusste sofort, wer da am anderen Ende in gewohnter Missmutigkeit vor sich hinschimpfte. Schwab nahm sich trotz des Anraunzers die Zeit und atmete noch einmal durch, bevor er antwortete. Es war auch völlig in Ordnung, wenn Falbner hörte, was Erdmann zu erzählen hatte, denn seit kurzem war er ebenso wie Schwab selbst Teil einer Sonderkommission mit dem bezeichnenden Namen Kohlrabenschwarz. Diese hatte die Aufgabe, sich um unerklärliche Phänomene zu kümmern, die vor wenigen Wochen in der Gegend um Rosenheim ihren Anfang genommen, dann aber schnell um sich gegriffen hatten. Von lokalen Schreckensgestalten wie dem sogenannten »blutigen Thomas« über den berühmt-berüchtigten »Rattenfänger von Hameln« bis zu riesenhaften Trollen in der Wiener Unterstadt hatte insbesondere Stefan Schwab so einiges erlebt. Auch seine Ex-Frau Susanne, ihr neuer Freund Franz sowie die Polizistin Anna Leitner waren unentrinnbar in die verrückt verqueren Vorkommnisse verstrickt und es war nur konsequent, dass sie nun alle Teil der SOKO waren. Sie alle und Althjof Erdmann, die Person am anderen Ende der Leitung mit dem tiefen Timbre eines Menschen, der schon am Morgen mit denkbar düsterer Laune aus dem Bett steigt, den Tag im Wesentlichen damit verbringt, diese Stimmungslage hingebungsvoll zu pflegen, um sie auf alle Wesen zu verteilen, die den folgenschweren Fehler begehen, ihm ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit zu schenken. »Hallo Erdmann, freut mich ebenfalls«, brummelte Schwab. »Bin ja so gespannt, womit Sie mir den verdienten Feierabend zu versauen gedenken.«
Sie sind wie immer nicht witzig, Schwab,
grollte die Stimme am anderen Ende.
Ich habe Sie zu Hause nicht angetroffen. Wo stecken Sie?
Bei Freunden im Garten bei einer Grillparty,
antwortete Schwab.
Mit Freunden meinen Sie fraglos Ihren singularen Saufkumpan Wachtmeister Dimpfelmoser aus Miesbach. Ich bin in 20 Minuten dort. Bitte kommen Sie um 20.23 Uhr auf die Straße hinaus. Bis gleich.
Aber,
hatte Schwab gerade angesetzt, als ihm auch schon das vertraute Tut, Tut, Tut einer jäh unterbrochenen Verbindung signalisierte, dass das Gespräch für Erdmann offenbar beendet war.
Wen meint er denn mit Wachtmeister Dimpfelmoser?
Fragte Falkner, und ihm war anzusehen, dass er schon eine gewisse Ahnung hatte.
»Nimm ihn einfach nicht ernst«,
winkte Schwab müde ab.
»Wenn Erdmann irgendwann einmal aufhört, alle Menschen um sich herum mit Beleidigungen einzudecken, ist es an der Zeit, sich echte Sorgen um den Fortbestand der Welt zu machen, wie wir sie kennen.«
»Und was will er jetzt, außer uns den Abend verderben?«
»Ach, ich denke, das genügt ihm vielleicht schon«,
murmelte Schwab, obwohl er ganz genau wusste, dass das wohl eher nicht der Fall sein würde. Exakt 20 Minuten später war Stefan Schwab auf die Straße vor Falkners Haus hinausgetreten, als er auch schon das unverkennbare Nageln von Erdmanns altersschwachem Auto vernahm. Die Bremsen des alten Lada begannen zu quietschen, als dieser noch 20 Meter entfernt war, und steigerten sich zu einem unangenehmen Crescendo, bis der Wagen endlich vor Schwab zum Halten kam.
»Steigen Sie ein«,
knurrte die Stimme Erdmanns aus dem halboffenen Fenster der Beifahrertür.
»Warum? Wo fahren wir denn hin?«,
fragte Schwab verwundert.
»Ich hab noch ein Steak auf dem Grill und...«
Erdmanns genervtes Stöhnen unterbrach ihn.
»Erzählen Sie doch ausgerechnet mir keine Märchen, Schwab. Und der Einzige, der gleich irgendwo hinfahren wird, bin ich. Sie steigen jetzt einfach nur ein und dann wieder aus. Letzteres mit etwas Glück, bevor ich losgefahren bin, wenn Sie keinen Wert auf geprellte Rippen legen.«
Ohne ein weiteres Wort öffnete Schwab die klapprige Autotür, setzte sich auf den Beifahrersitz, schloss aber dann die Tür so geräuschvoll, dass der Hund aus dem Nachbarsgarten kurz von den Steaks abließ, um sich in eine weitere Bellkaskade zu steigern.
»Sehr gut, Schwab«,
schimpfte Erdmann halblaut los.
»Vielleicht schalte ich noch die Nebelleuchten an und Sie drehen das Radio laut, damit wirklich jeder mitbekommt, was wir hier mitten in der Nacht zu schaffen haben, zum Teufel.«
»Wir haben hier gar nichts zu schaffen, Erdmann«,
gab Schwab gereizt zurück.
»Sie wollen etwas von mir. Schon vergessen? Ich wollte hier nur mit meinem alten Freund einen netten Grillabend verleben, bis Sie...«
»Ersparen Sie mir die Berichte Ihrer restromantischen Midlife-Crisis«,
unterbrach ihn Erdmann schroff wie eh und je.
»Auf dem Rücksitz liegt ein Koffer. Diesen nehmen Sie bitte an sich und verwahren ihn bis morgen früh um 5.33 Uhr. Ich hole ihn dann exakt an dieser Stelle wieder ab. Noch Fragen?«
»Ja«,
antwortete Schwab trocken.
»1000.«
»Ich gewähre Ihnen 3. Was wollen Sie wissen?«
»Frage Nummer 1. Ich hatte nicht vor, die Nacht hier zu verbringen.«
»Das ist grammatikalisch gesehen keine Frage. Aber Sie dürfen auch gerne ins Haus gehen, solange Sie den Koffer mit reinnehmen. Weiter.«
Schwab schloss die Augen, fasste sich mit Daumen und Zeigefinger an die Nasenwurzel und atmete einmal tief durch, bevor er die zweite Frage stellte.
»Was für eine Teufelei befindet sich in dem Koffer und wie lange benötigt sie, um mir wie viele Körperteile abzubeißen?«
Die Antwort kam prompt.
»Sie wissen doch ganz genau, dass ich Ihnen immer nur so viele Informationen gebe, wie Sie unbedingt benötigen. Und wenn die Vorstellung, dass sich in dem Behältnis etwas befindet, das Ihnen Schaden und Schmerz zufügt, Sie davon abhält, selbiges zu öffnen, dann umso besser. Die letzte Frage bitte.«
»Sie haben mir bislang keine einzige zufriedenstellend beantwortet«,
murmelte Schwab.
»Aber gut, hier ist der letzte Versuch. Warum lassen Sie den Koffer nicht einfach in Ihrer Rostlaube liegen?«
»Weil ich bei der Aufgabe, der ich mich heute Nacht widerwillig widmen muss, keine wie auch immer gearteten magischen Artefakte in unmittelbarer Nähe dulden kann. Zumindest dann nicht, wenn ich darauf angewiesen bin, dass mich andere magisch begabte Wesen nicht auf 500 Meter gegen den Wind riechen«,
polterte Erdmann ungewöhnlich heftig und ergriff dabei das Lenkrad mit beiden Händen, als wolle er es jeden Moment von der Stange reißen.
Zudem ist der Verschluss defekt, wie Sie an dem Klebeband erkennen, mit dem ich das Behältnis notdürftig verschlossen habe.
Schwab drehte sich herum und starrte auf den Metallkoffer. Moment mal, das Einzige, was den Dolch der goldenen Eierleg davon abhält, meinen Körper und die dahinterliegende Hauswand zu durchschlagen, ist dieser Fetzen Paketklebeband?
Der Dolch, der...
Erdmann, das war ein Scherz. Was weiß ich denn, was in dieser Eulenkiste liegt? Des Teufels drei goldene Haare, die Schenkel vom Froschkönig oder die heilige Handgranate von Antiochia?
Welche heilige Handgranate von...
Das ist ein Monty-Python-Zitat, um Himmels Willen.
Ihre sogenannten Witze werden irgendwann Ihr Untergang sein, Schwab. Wollen Sie denn nicht spät, aber dennoch etwas Wichtiges dazulernen und Ihre Zunge im Zaum halten... Zum Wohl aller Beteiligten?
Schwab zuckte mit den Schultern. Meine sogenannten Witze sind das Einzige, was mich noch auf der Seite der Zurechnungsfähigkeit hält. Ansonsten wäre ich nicht zuletzt dank Ihnen und Ihrem Märchenkram längst dem Wahnsinn verfallen. Erdmann kniff die Augen zusammen und deutete mit dem Zeigefinger auf Schwab.
Bitte steigen Sie jetzt endlich aus. Nehmen Sie den Koffer vom Beifahrersitz und passen Sie in aller Dämonen und Ihrer Großmütter Namen darauf auf, bis ich zurück bin. Wie schwer kann das sein?
Was ist das denn? Fragte Falbner, als Schwab mit dem Koffer in beiden Händen zurück in den Garten tappte. Ein Koffer? Antwortete Schwab, wahrheitsgemäß, und während Falbner sich abwandte, um ihm eine neue Flasche Bier aus der Kühlbox zu angeln, legte er das Objekt direkt vor dem Campingstuhl ab, um es gut im Auge behalten zu können. Dann nahm er dankend das Bier an und ließ sich mit einem ausgiebigen Seufzer in den Klappsessel fallen. Das stellte sich jedoch schneller als dumme Idee heraus, als Schwab sich selbst hätte dafür verfluchen können. Der je ausgeübte Druck animierte den rostigen Rahmen des Campingrelikts, sich endgültig altersgemäß zu verhalten und knickte unter Schwab ein, wie ein leerer Pappbecher. Falbner sah, dass sein Freund neben ihm nach unten sackte und, umrahmt von Gestänge und Stoff, hilflos rudernd nach hinten kippte. Er sprang auf, um ihm noch zu helfen, doch dabei war ihm der Metallkoffer im Weg. Es tat einen dumpfen, blechernen Schlag, als Falbners rechte Fußspitze kräftig dagegen schlug. Schwab war irgendwo rückwärts im Gebüsch verschwunden und, seinem unterdrückten Schimpfen nachzuurteilen, hatte er sich wohl nicht verletzt. Dafür hielten die Reste des Klappstuhls sein Hinterteil umklammert, als wollten sie ihn nie wieder gehen lassen.
»Ich sag es höchst ungern, Falbner, aber du musst mir helfen«,
stöhnte Schwabs Stimme aus dem halbhohen Unkrautbewuchs.
»Bin schon dabei. Au, au«,
antwortete dieser und humpelte seinem Freund entgegen. Die zehenseitige Kollision mit dem eisernen Koffer war schmerzhaft gewesen und seine Badelatschen hatten nichts Hilfreiches beigetragen. Immerhin war Schwab nach ein paar Momenten wechselseitiger Unbeholfenheit sowohl aus dem Gebüsch als auch aus dem Gestänge befreit und hatte außer ein paar Grasflecken an Hose, Shirt und Ellbogen keine weiteren Blessuren davongetragen.
»Tut mir leid wegen dem Stuhl, Thomas.«
Der winkte ab.
»Na, das macht gar nichts. Dann habe ich endlich einen Grund, mal zwei neue zu kaufen.«
Falbner hielt inne, als er das kalkweiße Gesicht seines Freundes sah.
»Was ist denn? Geht's dir nicht gut?«
Schwab schluckte, bevor er antwortete.
»Der Koffer. Er ist offen.«
Falbner fuhr herum und tatsächlich. Der eiserne Behälter lag einen Meter weiter aufgeklappt in der plattgetrampelten Wiese und war leer.
»Fuck, fuck, 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 fuck«,
schimpfte Schwab sofort los und riss sein Smartphone aus der Tasche. Er schaltete die LED ein und ließ den hellweißen Lichtkegel in dem kleinen Garten hin und her tanzen.
»Hast du irgendwas gesehen, Thomas? Ist was rausgefallen oder zerbrochen oder versickert oder weggelaufen? War da irgendwas?« »Nein, nein, gar nichts«,
beeilte sich der zu sagen, während er ebenfalls nach seinem Handy fischte.
»Ich habe zumindest nichts bemerkt, also außer, dass es sauber wehgetan hat und mein großer Zeh immer noch pocht. Ich hoffe nur, dass es nichts ist, was jetzt im Gras hockt und wartet, bis es dir den Zeh abfressen kann bis unters Knie.«
Falbner wich unwillkürlich ein paar humpelnde Schritte zurück.
»Um Himmels Willen, was hat dir der Erdmann denn da mitgeben?« Er hat es mir nicht gesagt, Herrgott, wenn ich das wüsste, dann... Oh!
Schwab hielt überrascht inne und ging in die Knie. Falbner folgte seinen Blick, und auch er schaute erstaunt auf das, was da vor ihnen lag.
Ein Topf?
Eher ein Töpfchen,
murmelte Schwab und griff danach.
Und schau, da drüben liegt der Deckel.
In diesem Moment erlosch die Lampe seines Handys und er fluchte.
Herrgott, Margott, Akku leer. Leucht mal hier rüber, bitte.
Falbner tat, wie ihm geheißen.
Ich hab auch nur noch 5% Akku. Wo ist denn... Ah, ich seh's. Ja, sauber, ausgerechnet in den Brennnesseln.
Wortlos stand Schwab auf, trat an den Grill, zog sich den Handschuh über und griff die Grillzange. Dann fischte er den kleinen Deckel aus dem heimtückischen Gewächs und legte ihn auf das Töpfchen. Falbner hatte den Koffer wieder zugeklappt und Schwab stellte das Gefäß darauf ab.
»Und deswegen so ein Theater«,
murmelte er und ließ sich auf der Kühlbox nieder, nicht ohne vorher einen Blick zu riskieren, ob auch sicher der Deckel darauf lag.
»Ich hatte wirklich mit etwas anderem gerechnet.«
»Ja, irgendwas mit Zähnen«, antwortete Falbner und setzte sich auf den verbliebenen Klappstuhl.
»Ach, das nicht wirklich«,
winkte Schwab ab.
»Das hätte er mir dann doch wohl gesagt. Nein, eher der Kamm der bösen Stiefmutter oder die Schnürsenkel vom gestiefelten Kater. Dornröschens Spindel, ein blutiger Schuh oder ein Wackerstein aus dem Magen vom großen bösen Wolf.«
Falbner lachte laut auf.
»Du kennst dich ja aus. Respekt.«
»Was bleibt mir anderes übrig?«
entgegnete Schwab in nur teils gespielter Verzweiflung.
»Es heißt doch, kenne deinen Feind. Und so, wie ich das verstanden habe, suchen sich die alten Geschichten neue Opfer im Hier und Jetzt. Da will ich vorbereitet sein. Und dir würde das als Chef der Soko Kohlraben Schwarz auch nicht schaden, Herr Falbner. Irgendwann stehst du alleine in einer Höhle, die Klappe geht zu und du erinnerst dich nicht an »Sesam, öffne dich«.
Falbner grinste.
»Oder ich brauche ein Geld für die Parkuhr und weiß das Wort nicht mehr, das den Esel Gold schmettern lässt. Es lautet Bricklebrit«,
dozierte Schwab.
»Aber laut Erdmann haben sie es irgendwann übertrieben und Fleckchen steht jetzt ausgestopft im Archiv in der Wiener Unterstadt. Und ich denke, für das Schüsselchen da brauchen wir keine wie auch immer gearteten Sprüche zu bemühen, außer vielleicht Töpfchen Koch. Ist es okay, wenn ich dein Gästezimmer in Anspruch nehme? Ich muss morgen um 5.33 Uhr vorn auf der Straße stehen und Erdmann die Kiste mit dem Ding zurückgeben und danach muss ich...«
Schwab verstummte, als etwas neben ihm erst leise und dann immer lauter zu klappern begann. Als Erdmann am nächsten Morgen um Punkt 5.33 Uhr vor dem Haus von Thomas Falbner anhielt, war ihm deutlich anzusehen, dass zwei Seelen in seiner Brust um die Vorherrschaft kämpften. Zum einen brodelte in ihm die Wut darüber, dass Schwab es offenbar nicht geschafft hatte, seinen Anweisungen Folge zu leisten. Zum anderen war der Anblick, der sich ihm bot, so skurril, dass dem sonst so miesepetrigen Mann glatt der Anflug eines Grinsens entfleuchte, welches er natürlich wieder eingefangen hatte, bevor er aus seinem Wagen stieg.
»Einen guten Morgen, Herr Schwab. Da ich Sie mitsamt dem Koffer vor mir sehe und daraus kein Brei hervortritt, darf ich annehmen, dass Sie irgendwann selbst auf das Kommando gekommen sind, mit dem man dem Kochvorgang Einhalt gebietet.«
»Ja«, antwortete Schwab einsilbig, öffnete die Tür zur Rückbank, legte den Koffer hinein und schloss sie danach wieder. Dann trat er zurück, verschränkte die Arme und blickte Erdmann stumm an.
»Also, es ist natürlich ausschließlich Ihr Problem und das des Hausbesitzers und darum will ich mich hier tunlichst zurückhalten«,
begann Erdmann, doch Schwab unterbrach ihn schroff.
»Warum tun Sie es dann nicht?«
»Es hat mehrere Gründe, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Zum einen interessiert mich der genaue Vorgang dieses offensichtlichen Missgeschicks. Oder haben Sie das Töpfchen absichtlich auf Breiproduktion geschaltet?«
»Nein.«
»Das dachte ich mir. Also?«
»Falbner ist über den Koffer gestolpert«,
antwortete Schwab, schwieg dann aber wieder. Erdmann sah ihn prüfend an und legte den Finger ans Kinn.
Also, lassen Sie mich raten, wie man so schön sagt, wenn man eigentlich schon weiß, was die richtige Antwort ist. Ihr Kriminalkommissar stolpert über den Koffer, das Töpfchen purzelt heraus. Sie wurden dessen angesichtig und das Erste, was Ihnen dazu einfiel, war ein weiteres Ihrer geringschätzigen Märchenzitate, vor denen ich Sie nur wenige Minuten zuvor erst ausdrücklich gewarnt hatte.
Schwab kaute auf seiner Unterlippe wie ein Schuljunge, den man dabei ertappt hatte, wie er »Deutschlehrer sind doof« an die Tafel geschrieben und es geschafft hatte, darin mindestens 3 Rechtschreibfehler unterzubringen.
»Ich entnehme Ihrer Reaktion, dass ich goldrichtig liege. Vielen Dank. Und das Kommando für den Kochstopp entnahmen Sie dann wohl Ihrem vielgepriesenen Internet, wo dieses Märchen mit den richtigen Stichworten in wenigen Sekunden zu finden ist. Moment.«
Erdmann hielt inne und betrachtete Falbners Haus. Oder zumindest Teile des Dachs, denn viel mehr ragte aus den Unmengen an Hirsebrei kaum heraus. Auch der Vorgarten, die Garage und ein Großteil der Einfahrt waren mit zähem, klebrigem Brei bedeckt. Hätte Falbner die Pflanzen nicht so hingebungsvoll ungepflegt gelassen, wäre wohl noch viel mehr auf die beidseitigen Nachbarsgrundstücke geschwappt.
»Sagen Sie mal, warum haben Sie denn so lange gebraucht, um den richtigen Stoppbefehl zu finden?«
fragte Erdmann und sah Schwab verwundert an.
»Akku von meinem Handy war alle«, antwortete Schwab nach einer Pause und setzte dann nach. »Falbner hat in seinem Garten, wenn überhaupt nur Edge, kennt nicht mal das Passwort seines eigenen WLAN und sein Notebook war im Büro.«
»Hm, ich verstehe. Also taten Sie was?«
»Ich wollte mit Falbners Handy meine Ex und ihr Bücherregal anrufen, aber er hatte ihre Nummer nicht gespeichert und ich habe die an dem Tag aus meinem Hirn gelöscht, als sie bei mir ausgezogen ist.«
»Ja, aber die Nummer Ihres neuen Gspons Anna Leitner werden Sie doch wohl auswendig kennen.«
»Anna war im Fitnessstudio und ging nicht dran. Die Nummer vom Franz habe ich nicht. Und während wir dann mit Falbners Handy ewig gewartet haben, bis sich da mal eine Internetseite aufbaut, hat Anna endlich zurückgerufen. Der Falbner hatte das elende Töpfchen in den Keller runtergetragen, weil er meinte, wenn es den unnützen Waschkeller vollkocht, stört das noch am wenigsten.«
»Aber warum haben Sie es da nicht endlich gestoppt?«
fragte Erdmann, ebenso ungeduldig wie verwundert.
»Es ist zwar ein arg emsiges Töpfchen, aber bis es diese rauen Mengen an Hirsebrei herstellt, vergehen doch Stunden.«
Als er aus dem Keller hoch und zurück in den Garten kam, wo ich mit seiner Krücke von einem Handy auf der Suche nach Netz auf dem verdammten Grill stand wie die Freiheitsstatue von Miesbach, ist hinter ihm die Tür zugefallen. Und da er nun mal der Polizeioberwachtmeister vom Dienst ist, sind all seine Türen, Fenster und Mauselöcher mit einbruchsicheren Schnappschlössern ausgestattet, in die man nicht einmal einbrechen kann, wenn man mit einem Grill von der Größe eines Kleinwagens dagegen fährt. Und glauben Sie mir, wir haben es ausprobiert.«
»Einen, Schlüsseldienst?«
»Wollte ich natürlich anrufen, denn zu dem Zeitpunkt war der Brei ja nur im Keller und man hätte davon nichts mitbekommen. Aber da machte auch der Akku von Falbners Handy endlich schlapp. Also ist er zu Fuß losgelaufen, um den Schlosser am anderen Ende vom Stadtteil Leitzach aus dem Bett zu klingeln, während ich mir einen Plan B überlegen sollte.«
»Für den Sie offenbar länger gebraucht haben als erhofft.«
»Ja. Ich bin tatsächlich erst nach einer Ewigkeit darauf gekommen, dass ich das Kommando einfach nur in das Abluftrohr am Haus reinbrüllen muss, weil das ja aus dem Waschkeller kommt, in dem das Hirsemonster steht. Ich musste da allerdings reinschreien wie ein Jochgeier, weil ja alles schon mit Brei vollgestopft war. Und das ist der Sprachverständlichkeit erstaunlich abträglich. Fast gleichzeitig hat der BAMF dann auch das Fenster aus den Angeln gedrückt.«
Erdmann verzog das Gesicht.
»Aber der Schlüsseldienst...«
Schwab unterbrach ihn mit einem genervten Abwinken. »Dem hätte ich etwas von einer privaten Schaumparty erzählt. Dem Falbner nimmt man sowas problemlos ab.
Als das Zeug am Kellerfenster ein bisschen erkaltet war, konnte ich das verdammte Töpfchen rausholen und ich hoffe, Sie nehmen es jetzt mit und fahren damit ganz, ganz, ganz weit weg von überall, wo ich jemals sein werde.«
Schwab verfiel wieder in schweigsames Brüten. Erdmann kratzte sich abermals am Kinn und sah sich nachdenklich um. In spätestens einer halben Stunde würden wohl die ersten Frühaufsteher einen morgendlichen Blick aus ihren Fenstern werfen und feststellen, dass sich die Nachbarschaft über Nacht signifikant verändert hatte. Auch die Kinder im linken Nachbarhaus würden feststellen, dass die Fahrräder, mit denen sie jeden Morgen zur Schule fuhren, bis über die Kettenschoner in Hirsebrei standen. Von den Leuten, die das Haus auf dem Weg in die Arbeit mit dem Auto passierten, ganz zu schweigen.
Das war nicht gut. Erdmann schüttelte den Kopf und zückte seufzend sein Smartphone.
Ich tue das wieder gerne, noch will ich es als eine entfernte Form von Freundschaftsdienst gewertet wissen, denn nichts läge mir ferner, das können Sie mir glauben. Aber ich werde Ihnen helfen, das zu bereinigen, Schwab.
Tatsächlich? Das können Sie?
Ja, das kann ich. Also nicht ich direkt, aber ich kontaktiere den Vorsitzenden des lokalen Wichtelstammtisches. Die halten sich konsequent aus allen magischen Angelegenheiten raus. Aber wenn es etwas in Windeseile aufzuräumen und sauber zu machen gibt, kennen die kein Halten mehr. Ja, hallo? Butzi? Hier ist Erdmann. Ja, doch, die Sache mit dem Leim tut mir leid. Aber es ist doch schon über 77 Jahre her und... Butzi, lass uns ein andermal darüber sprechen. Es gibt hier um die Ecke in Miesbach schräg gegenüber der Leitzachmühle einen Notfall mit dem Hirseltöpfchen und... Ja, genau. Ja, richtig. Dachte ich mir schon, dass ihr da... Hallo? Butzi? Das ging schnell.
Interessiert war Schwab näher getreten.
Also, kommen da jetzt wirklich so Wichtel und putzen das Haus?
Ein kaum wahrnehmbares Lächeln umspielte Erdmanns Mundwinkel, als er Schwab mit dem Zeigefinger der linken Hand noch näher zu sich heranwinkte.
Kommen Sie her, hier direkt neben mich. Sehr gut. Und jetzt schauen Sie mir tief in die Augen, Schwab. Sehr gut. Und jetzt noch einen Moment. 5, 4, 3, 2. Ah, jetzt.
Schwab blinzelte verwundert.
Jetzt? Was jetzt?
Jetzt hören Sie bitte auf, mich anzustarren, als wäre ich Ihr innervierendes Mobiltelefon und drehen sich um.
Schwab tat, wie ihm geheißen, und wäre vor Erstaunen fast über die Bordsteinkante gestolpert. Hinter ihm stand Falbners Bungalow, restlos befreit von Hirsebrei, neu und strahlend weiß verputzt, mit auf Hochglanz polierten Dachrinnen, frisch gestrichenem Zaun und einem Rasen, der so perfekt kopiert war, dass man dafür wochenlang mit einer Nagelschere auf allen Vieren durch den Garten hätte robben müssen.
Das ist...
stammelte Schwab und stellte fest, dass dies einer der wenigen Momente war, an dem ihm spontan die gesamte Muttersprache abhanden gekommen war. Als Thomas Falbner wenige Minuten später mit dem Schlosser in dessen Minivan angefahren kam, letztere hatte sich standhaft geweigert, vor 6 Uhr auf die Türklingel mit der Aufschrift »Notruf« zu reagieren, traute auch der seinen Augen kaum. Mit offenem Mund tappte er an Schwab vorbei und vor dem Handwerker her, den frisch geschotterten Kiesweg zu seiner Haustüre entlang. Dabei sah sich Falbner unentwegt so überfordert um, dass sich der Schlosser schließlich genötigt sah, noch ein zweites Mal die Personalien zu überprüfen, um sicherzugehen, dass es sich wirklich um ein Schlüsselproblem und nicht um einen selten dämlichen Einbruchsversuch handelte. Erdmann war in der Zwischenzeit längst verschwunden. Den Koffer mit dem fleißigen Töpfchen hatte er natürlich mitgenommen. Und auf der Fahrt hatte er so schallend gelacht, dass ihm danach das Zwerchfell schmerzte. Was auch daran liegen mochte, dass es in den letzten 347 Jahren selten dergestalt beansprucht worden war. Ende.